ARD. Hier ist einiges neu. Das habt ihr bestimmt in den letzten beiden Folgen schon gehört. Vielleicht habt ihr euch auch sogar schon ein bisschen dran gewöhnt. Das hier ist natürlich immer noch euer Wissenschaftspodcast Synapsen, in dem wir tief eintauchen in wissenschaftliche Fragen und Erkenntnisse. Aber ein bisschen was haben wir für euch auch weiterentwickelt. Los geht's jetzt zum Beispiel immer mit einer guten Nachricht. Heute geht's darin um ein Thema, das viele Frauen beschäftigt und was leider auch für einige auch immer noch einen sehr schwierigen Abschnitt in ihrem Leben bedeutet. Aber es gibt zum Glück Hoffnung aus der Forschung. An Wochenbettdepressionen leidet nämlich etwa jede 10. Frau nach der Geburt oder manchmal eben auch schon während der Schwangerschaft.
Und das gar nicht so ohne, ne? Also das ist schon eine schwere Depression, darf man nicht verwechseln mit diesem Baby-Blues, den manche auch haben.
Genau. Aber jetzt soll es ein, wie ich finde, recht einfaches Mittel geben. Das soll helfen, diese Wochenbettdepression leichter zu erkennen, nämlich einen einfachen Fragebogen mit 10 Fragen zur psychischen Befindlichkeit.
Okay.
Und der wurde entwickelt in einem Pilotprojekt und den konnten Schwangere jetzt auch schon testen und ausfüllen und frischgebackene Eltern eben auch.
Wo kriegen die den?
Den gibt's in Praxen und auch in einer App. Der wird jetzt aber noch ein paar Monate getestet und dann könnte er auch als Leistung von den Krankenkassen übernommen werden. Willkommen zu Synapsen, dem Podcast, der Gesundheit wissenschaftlich betrachtet. Hier hört ihr Themen, die uns alle angehen, mit Details und Fragen, die ihr anderswo nicht bekommt. Was ist gesund, was nicht? Für uns und für unseren Planeten. Ich bin Beke Schulmann und die Synapsen bekommt ihr alle 2 Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Heute geht es bei uns um Stress. 2 von 3 erwachsenen Menschen in Deutschland sagen, dass sie sich manchmal gestresst fühlen. 1/4 sogar häufiger. Bei den Frauen ist der Anteil besonders hoch. Das klingt alles nach Alarmzeichen. Aber um was für eine Art Stress geht es da eigentlich? Warum sind so viele Menschen so gestresst? Und was kann und muss vielleicht auch sogar dagegen getan werden? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Corinna Hennig, die habt ihr gerade schon kurz gehört. Sonst hört ihr sie im Podcast auch als Host, aber heute hat sie ihre eigene Recherche mitgebracht und vermutlich auch verblüffende Erkenntnisse, oder?
Ja, allerdings. Zum Beispiel, dass es beim Stress ziemlich unterschiedlich ist, wie Männer und Frauen reagieren. Und Stress kann gefährlich sein, aber nicht nur. Man kann ihn auch für sich ganz persönlich nutzen, nämlich zum Beispiel beim Lernen.
Okay, dann lass uns da doch direkt mal einsteigen. Was macht Stress mit dem Kopf, also in so einer akuten Stresssituation?
Das kann ich dir vielleicht erstmal sozusagen anekdotisch sagen. Ich habe es nämlich unter Laborbedingungen ausprobiert.
Okay, gern.
Das ist eine Situation, die viele vielleicht so oder so ähnlich kennen, noch aus der Schulzeit zum Beispiel oder aus dem Studium. Aber man kann das auch ziemlich gut simulieren. Lass uns mal reinhören.
Ich würde Sie bitten, in 17er Schritten von 2043 runterzuzählen. Ich würde Sie bitten, dies so schnell und so korrekt wie möglich zu tun. Sobald Sie einen Fehler machen, werde ich Sie darauf hinweisen und dann dürften Sie wieder vorne bei 2043 beginnen.
Okay, jetzt los. 2043, 2026, 2009, 2000... Oh Gott, von 2009 auf 2017, 1088.
Fehler, 2043 bitte.
2043, 2026.
Also ich kann mathemäßig und stressmathemäßig so einiges nachempfinden. Erst war ich beeindruckt, aber das klingt schon auch echt nach einer richtig fiesen Situation.
Mir bricht jetzt beim Wiederhören auch echt spontan wieder der Schweiß aus. Und ich schwöre, ich bin eigentlich ganz gut im Kopfrechnen. Aber in dem Test bin ich einfach über diese 2000er-Schwelle nicht rübergekommen. Wieder und wieder.
1092.
Fehler.
2043, 2026, 2009.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, du hättest dir ja eigentlich die richtige Zahl an der Stelle, über die du nicht rübergekommen bist, die hättest du dir eigentlich nur merken müssen, oder? Das war ja immer die gleiche Zahl.
Das stimmt. Nachdem ich einmal drüber gekommen war, bin ich tatsächlich auch, hätte ich es mir merken können. Das hat bei den ersten Zahlen davor auch geklappt. Die konnte ich einfach abspulen. Aber ausgerechnet bei diesem etwas schwierigeren Rechenschritt, da hat mein Arbeitsgedächtnis einfach komplett versagt. Oder dann halt auch noch mal ein bisschen später. Ich bin immer mal wieder über die Schwelle rübergekommen, aber dann wieder zurückgeworfen worden. Und ich musste insgesamt wirklich 7-mal neu anfangen.
1839, 1832.
Fehler. Ja. 2043, bitte.
2043, 2026, 2009.
Du hast dann aber nicht bis ganz null runtergezählt am Ende, oder?
Nee, so weit kam es nicht. Irgendwann war der Test zu Ende.
Okay. Sag mal, wo warst du da genau für den Test? Was war das?
Das ist der Trier Social Stress Test, beziehungsweise ein Teil davon. Das ist im Prinzip der Goldstandard unter den Stresstests. Der wurde tatsächlich mal in Trier entwickelt, deswegen heißt er so. Ich bin dafür aber nach Bochum gefahren, an die Ruhr-Universität, weil da ein wichtiger Stressforscher mit seinem Team sitzt, der den auch regelmäßig anwendet. Das war eigentlich eine ganz simple Situation. Mir saßen zwei Menschen im weißen Kittel gegenüber, die gehörten zum Institut, und haben mich mit unbewegter Miene angeguckt, während ich gerechnet habe.
Ich glaube, das würde mich allein schon echt fertig machen.
Ja, dieser weiße Kittel ist auch nicht ganz egal tatsächlich. Außerdem stand vor mir ein ziemlich großes Mikrofon und ich wurde gefilmt von einer Videokamera, die auch in meinem Blickfeld war. Und dann musste ich, wie eben gehört, in 17er Schritten runterzählen von 2043. Und immer, wenn ich falsch gerechnet hatte, musste ich neu anfangen. Meine Herzrate, kann man schon mal sagen, ist dabei ziemlich hoch gegangen. Das wurde nämlich über einen Fitness-Tracker gemessen, abgesehen davon, dass ich es selber auch gemerkt habe währenddessen.
Okay, schneller Herzschlag, das ist ja schon ein typisches Anzeichen von Stress. Das heißt, du warst da schon in einer Stresssituation.
Genau, das ist eine akute Stresssituation und das ist eigentlich auch das, was normal ist und erwartbar in so einer Situation. Ich habe auch noch andere Tests gemacht, als ich in Bochum war. Aber ehrlich gesagt, bei der Rechenaufgabe habe ich die Stressreaktion selbst subjektiv am deutlichsten gemerkt. Und eigentlich ist es ja ganz banal. Also so eine Prüfungssituation kennen ja viele. Bei mir war es jetzt das Arbeitsgedächtnis. Aber vor allem sagt die Stressforschung, bei vielen kann das Langzeitgedächtnis immer wieder versagen, wenn man so akut unter Stress ist. Also man kann dann nicht mehr so gut auf das zugreifen, was man mal gelernt hat.
Und wenn du das so mit deinem Alltag vergleichst, was würdest du sagen, wie ist da so das Stresslevel in deinem normalen, in Anführungszeichen, Leben?
Heikle Frage. Ich fühle mich eigentlich schon öfter mal ziemlich gestresst. Das hat, was meine Arbeitssituation angeht, seit der Pandemie eigentlich nicht so richtig aufgehört. Du kennst es ja wahrscheinlich auch. Ich habe 5 Kommunikationskanäle, die ich bedienen muss. Dazu kommt meine Familie. Wir haben 3 Kinder. Mittlerweile haben wir auch Krankheitsfälle in der Familie, also nicht bei den Kindern, bei den älteren Verwandten. Ich habe eine nie endende To-Do-Liste, eigentlich ständig gefühlt 7 bis 11 Baustellen gleichzeitig, also permanentes Multitasking, alles ist total fragmentiert. Manchmal kriege ich den Kopf einfach schwer aus. Dabei würde ich eigentlich schon sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin, also das ist es eigentlich gar nicht.
Ja, wir kennen uns ja tatsächlich auch schon so eine Weile und sitzen uns schon so ein paar Jahre im Büro gegenüber und kriegen auch viel voneinander mit. Und ja, wir fragen uns ja manchmal auch schon, ne, was ist noch so ertragbar und wann wird es einfach zu viel Stress? Wann ist es nicht mehr handelbar?
Und genau das ist eigentlich auch die entscheidende Frage. Denn das, was gefährlich für unsere Gesundheit ist, ist, wenn wir chronischen Stress haben. Mhm. Also nicht so eine akute Stressreaktion, sondern wenn man dauerhaft nicht runterkommt und bestimmte Werte immer erhöht sind, beziehungsweise aus dem Gleichgewicht kommen oder akut überreagieren.
Vielleicht kommen wir gleich nochmal zurück auf den Stresstest.
Sehr gern.
Da gehört ja bestimmt noch so ein bisschen mehr dazu, wie du eben schon angerissen hast. Lass uns mal erstmal drauf gucken, inwieweit dein persönliches Stressempfinden denn typisch ist für uns alle, also für die gesamte Bevölkerung in Deutschland. Ich habe mal nachgeguckt vorher. Es gibt ja immer wieder Krankenkassenreporte zur Gesundheit in der Bevölkerung, die eben auch das Thema Stress miterheben. Und nach einer Studie der DRK ist die Zahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen pro 100 Versicherte innerhalb der vergangenen 10 Jahre um mehr als die Hälfte gestiegen. Das ist schon eine Menge, finde ich.
Genau. Das bezieht sich natürlich nicht nur unmittelbar kausal auf Stress, Aber bei vielen psychischen Erkrankungen gibt es einen engen Zusammenhang zu Stress. Also das ist schon mal eine Hausnummer, diese Zahlen, an der man sich festhalten kann.
Aber wie kommt das? Wurde das da mitgenannt, eine Erklärung dafür? Sind das die Veränderungen in einer viel digitaleren Welt oder, was du auch schon sagtest, ständiges Erreichbarsein über 1000 Kanäle? Oder ist das wirklich allein die Arbeitswelt?
Naja, also in dem DRK-Report, da hatten Belastungsreaktionen und Anpassungsstörungen, wie das heißt, den größten Zuwachs beim Arbeitsausfall. Besonders fällt auf, dass das im Gesundheitswesen massiv ist, bei Kita-Personal und in der Altenpflege. Also die DRK selbst formuliert das so, dort, wo sich Menschen in ihrem beruflichen Alltag um das Wohlbefinden anderer kümmern und zudem noch Personalmangel herrscht. Mhm. In der Altenpflege zum Beispiel, da waren es im Schnitt gut 5 Fehltage pro Kopf und Jahr mit dem Hintergrund psychische Gesundheit.
Mhm. Aber was weiß man darüber, ob es da quasi nur um die Belastung im Job geht oder es auch vielen so geht wie dir, dass da einfach sehr viel zusammenkommt auf einmal?
Na, es gibt dazu zumindest noch eine andere Umfrage, auch von einem Krankenversicherer, der Pronova BKK. Die haben 1200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer online befragt. Und bei den Gründen nannte gut ein Fünftel tatsächlich die Vielzahl an Kommunikationstools und Technikprobleme. Mhm. Mehr als ein Viertel hat permanente Erreichbarkeit als einen Grund angegeben und rund ein Drittel Überstunden bzw. Termindruck. Dann gibt es noch eine Befragung von der Technikerkrankenkasse, da sieht das ähnlich aus. Also Stichworte sind da Informationsüberflutung, Unterbrechungen und Störungen und das Ganze mit ganz ähnlichen Zahlen. Aber das ist natürlich nicht nur die Arbeitswelt. Ich habe in meiner Recherche darüber mit verschiedenen Forschenden gesprochen. Veronika Engert zum Beispiel, die ist Psychologin, arbeitet an der Universität in Jena und leitet auch die Forschungsgruppe Sozialer Stress und Familiengesundheit am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Mhm. Und so wie sie das erklärt, da fühlte ich mich ehrlich gesagt fast ein bisschen ertappt, okay, weil der Stress ja bei mir im Leben auch nicht nur an der Arbeit hängt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wir tun so viel auf einmal, ja, unsere To-Do-Listen sind einfach prinzipiell zu voll. Da steckt zu wenig Zeit drin, in der wir einfach mal nichts tun oder nichts tun, was fertig werden muss oder bewertet werden wird. Und so positiv manche das Multitasking sehen und ihre Kapazität, das auszuhalten, denke ich, dass eben wirklich das Problem ist, wenn man da permanent drinne steckt, dann liegt da ein ganz zentrales Problem in unserer erhöhten Stressbelastung heutzutage. Ja.
Erkenne ich mich ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen wieder, ne? Also so eine elendig lange To-Do-Liste, die ich so habe. Manche Sachen stehen da, wenn ich ehrlich bin, seit Jahren drauf. Das klingt aber ja schon so ein bisschen nach Küchenpsychologie. Aber ist das auch was wirklich wissenschaftlich schon Forschungserkenntnis ist? Ist das gesichertes Wissen?
Ja, schon, aber es steckt natürlich noch einiges mehr drin in meiner Recherche und auch in der Stressforschung. Das wäre ein bisschen traurig, wenn die da stehen bleiben würden, dann bräuchte es gar nicht so viel Forschung dazu, ne? Also die Wissenschaft erforscht den biopsychischen Hintergrund von Stressreaktionen, aber auch natürlich Unterschiede im Stresserleben, langfristige Konsequenzen, wie genau die aussehen gesundheitlich und natürlich Interventionsmöglichkeiten, also was kann man tun. Mhm. Aber es ist wie so oft in der Psychologie tatsächlich der Kern oder der Ausgangspunkt liegt nun mal ganz dicht an unserem Alltagserleben. Das ist einfach keine Hexerei. Deswegen klingt das für uns so banal. Sowas Ähnliches hat mir auch der Kognitionspsychologe Oliver Wolf gesagt. Das ist der an der Ruhr-Universität in Bochum, wo ich war, um den Stresstest auszuprobieren, den wir am Anfang gehört haben. Das war ehrlich gesagt ein ziemlich spannender Besuch. Am Anfang war es allerdings ganz interessant. Ich musste relativ weit über den Campus laufen. Die Ruhr-Uni ist halt riesig. Da studieren fast 40.000 Leute. Und eigentlich sind die Gebäude da ziemliche Trumps, würde ich mal sagen. Also das ist ganz viel alter Baubestand aus den 60er Jahren. Atmosphärisch viel einschüchternder, düsterer Beton. Aber das Institut von Oliver Wolf ist in einem neuen Gebäude untergebracht und sein Büro ist ganz weit oben mit Blick ins Grüne.
Ach, herrlich.
Ein Eckbüro mit riesiger Fensterfront. Warum ich das erzähle ist, als ich da reinkam, dachte ich spontan, ach, wenn ich hier arbeiten könnte, dann wäre ich direkt entstresst und das bei einem Stressforscher.
Schön.
Jedenfalls Oliver Wolf sagt auch, ja, gewissermaßen ist es einfach ein Zeitphänomen, dass wir so gestresst sind.
Also die Digitalisierung und dieses immer erreichbar sein, das hat ja doch deutlich zugenommen durch die Smartphones und das ist sicherlich was Menschen auch belastet, weil dieses Abschalten eben schwieriger ist, wenn ich dann zu Hause nochmal in den Mail-Account gucke oder das durchgestellt wird und ich kriege jetzt schon mit, was dann morgen früh vielleicht aktuell belastend sein könnte, dass das dann so ein bisschen sich auch hochschaukelt.
Bisschen hausgemacht, ne? Mhm. Kennst du auch dieses mit Homeoffice, so schön das ist, auch familienmäßig dann abends in die Mails gucken, denke ich manchmal, ja. Warum mache ich das überhaupt? Was für ein Schwachsinn.
Es wartet doch sowieso bis morgen.
Genau. Man muss natürlich aber auch in Klammern sozusagen dazu mitbedenken, dass es auch mehr Aufmerksamkeit auf Stresserkrankungen gibt. Also mehr gesellschaftliche Bereitschaft, das anzuerkennen. Das könnte auch bedeuten, dass heute mehr Fälle erfasst werden, die es eigentlich schon immer gab.
Mhm. Okay.
Aber ein wichtiger Faktor für die psychosoziale Stressreaktion ist auch, wenn das eigene Ego und das Selbstbild bedroht sind. Und es gibt eine Meta-Analyse von Anfang der 2000er Jahre, die nahelegt, dass diese soziale Komponente besonders stressauslösend ist. Und da könnten natürlich auch unser permanentes Wetteifern um Aufmerksamkeit, um Anerkennung und so weiter in den sozialen Medien eine Rolle spielen.
Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, so eine akute Stressreaktion, die ist erstmal sinnvoll. Was läuft denn da also schief, biopsychologisch gesehen, wenn wir permanent immer zu gestresst sind?
Mhm. Auch das hat mir Veronika Engert ganz gut erklärt. Sie zieht auf diese Frage immer einen Vergleich zu grauen Vorzeiten, wie sie es nennt. Da war es nämlich so, dass Menschen akute Stresssituationen hatten, aber eben wenige. Und da war eine Stressreaktion halt einfach so eine Art Notfallprogramm.
Man ist vor dem Säbelzahntiger davongerannt und wenn man das geschafft hat, dann war man erstmal sicher, dann konnte sich das System erholen und wir erholen uns einfach nicht ausreichend.
Das würde mich allein aus heutiger Sicht schon komplett stressen, wenn ich wüsste, ich gehe vor die Tür und da könnte überhaupt ein Säbelzahntiger auf mich warten, der es auf mich abgesehen hat. Aber gut, wenn wir jetzt von der heutigen Zeit ausgehen und mal absehen von den ja wirklich sehr, sehr vielen Menschen, die gerade auch ständig um ihr Leben fürchten müssen, also in Kriegsgebieten zum Beispiel, und uns unser vergleichsweise wirklich ein privilegiertes Europa angucken. Solche Extremsituationen erleben die meisten Menschen ja hier gar nicht mehr.
Nee, das stimmt. Aber dafür eben viele kleine. Mhm. Und unser Nervensystem und unser hormonelles System, die können die gar nicht mehr so richtig unterscheiden und gewichten, weil unsere Stressreaktion sich daran anpasst. Also der eigentlich total sinnvolle Mechanismus schlägt dann streng genommen um zum Nachteil.
Die Krux an unserem ja eigentlich unheimlich adaptiven Stresssystem ist, dass es auf diese ja sehr viel weniger gefährlichen Stressoren im Grunde genommen genauso reagiert wie auf die lebensbedrohlichen. Natürlich sind die Reaktionen weniger stark, aber sie sind da und oft ist auch weniger als die Stärke per se entscheidend, wie lange man braucht, um wieder zurück zu einer Baseline zu kommen. Und das ist wirklich auch so, wenn man sich dann vorstellt, dass man sozusagen von einem Stressor in den nächsten rennt, dann kommt es eben einfach nicht zu einer ausreichenden Erholung. Und dann köcheln wir permanent in unseren Stresshormonen.
Okay, das heißt also, der Peak in der Stressreaktion ist gar nicht das Problem, sondern einfach die Erholungsphase ist verkürzt und der nächste Stressimpuls kommt schon wieder, bevor wir uns erholen konnten.
Genau. Und nur noch mal kurz, weil du es eben erwähnt hast, dieser Säbelzahntiger im übertragenen Sinn spielt für viele Menschen auf der Welt natürlich heute wieder eine Rolle. In der Ukraine, im Gazastreifen, im Sudan, aktuell im Iran. Mhm. Und noch mal zurück zu uns. Als Hintergrundstressor sozusagen spielt das in der Stresswahrnehmung auch in unserem behüteten, bislang gut versorgten Teil der Welt natürlich eine Rolle. Genauso wie der Klimawandel und andere Umweltfaktoren vielleicht auch. Wir wollen ja hier im Podcast auch immer unsere planetare Gesundheit in den Blick nehmen, im Sinne von One Health. Und das kann man nicht voneinander abgekoppelt betrachten.
Mm, stimmt, das kennen bestimmt auch einfach viele so als Hintergrundrauschen im Kopf. Ne? Also was auch immer in Befragungen jetzt tatsächlich sichtbar wird, dass Ängste vor Krieg, Klimakrise,
genau.
Rechtsextremismus und ja tatsächlich schon die psychische Gesundheit auch beeinträchtigen bei vielen. Ne? Wie genau passiert das denn eigentlich, dass wir unsere Gesundheit durch Stress gefährden? Was spielt sich da ab im Körper?
Also dazu muss man vielleicht erstmal verstehen, was grundsätzlich bei Stress passiert. Wie gesagt, eine akute Stressreaktion ist ja nichts Schlechtes, erfüllt auch einen sinnvollen Zweck, siehe Säbelzahntiger. Oder um es in die moderne Welt zu übertragen, es kann zum Beispiel sein, dass du gefordert wirst, beruflich. Sagen wir mal, weil man dir zutraut, einen Podcast zu hosten. Das ist aber trotzdem eine neue Aufgabe für dich und vielleicht bist du deswegen ein bisschen aufgeregt und musst dich da auch erstmal einarbeiten. Und natürlich musst du diese Situation erstmal meistern. Das kann dich in deinen Fähigkeiten weiterbringen, also positive Wirkungen haben. Es kann aber eben auch sein, dass es irgendwo einen Punkt gibt, an dem du sagst, oh Gott, ich schaffe das nicht, das überfordert mich. Oliver Wolf hat diese ganz allgemeine Definition von Stress ganz gut formuliert, finde ich. Also den Punkt, wenn die Situation kippt.
Das ist eine Diskrepanz oder ein Unterschied zwischen dem, was von einem erwartet wird und den Ressourcen, die man hat, um das zu bearbeiten oder zu beantworten.
Und dann gibt es natürlich auch noch die streng naturwissenschaftliche Definition. Da geht es dann um den Begriff der Homöostase. Hast du vielleicht schon mal gehört?
Genau, das ist das Gleichgewicht im Körper, was uns am Leben hält, richtig?
Genau, zwischen verschiedenen Körperfunktionen.
Dass man also in so einem Gleichgewicht ist, sowohl psychisch als auch physisch, zum Beispiel, dass der Blutzuckerspiegel, dass der in so einem mittleren Bereich ist. Und wenn dann diese Homöostase bedroht oder verletzt wird, dann gibt es eben diese Gegenreaktionen, die Stressreaktionen, dass wir das Noradrenalin haben, das Cortisol haben und dass die dann helfen, das System wieder in Gleichgewicht zu bringen.
Er hat jetzt gerade gesagt, Noradrenalin und Cortisol, das sind zwei Stresshormone, richtig?
Mhm. Adrenalin kennen sicher viele. Das ist ein Hormon, das klassisch bei Stressreaktionen den Energieschub gibt. Mhm. Herzfrequenz steigt. Noradrenalin ist im engeren Sinne vor allem ein Botenstoff, ein Neurotransmitter, der die Ausschüttung von Adrenalin steuert und also im sympathischen Nervensystem wirkt.
Okay, das waren jetzt sehr viele Begriffe auf einmal. Ich würde sagen, da müssen wir vielleicht mal langsam durchsteuern und ein bisschen unterscheiden. Was springt da alles genau an bei Stress?
Also grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, es gibt zwei Stresssysteme, zwei Stressachsen, die beide in Stresssituationen anspringen, aber nacheinander. Die erste ist das, was wir eben schon angedeutet haben, der Sympathikus. Das ist der Teil des Nervensystems, der für Anspannung, Aufmerksamkeit, Aktivierung zuständig ist. Und Adrenalin und Noradrenalin werden in der Nebenniere gebildet und aus dem Nebennierenmark freigesetzt. Und dann steigt der Puls. Das, was bei mir beim Rechentest passiert ist. Man atmet schneller, manche kriegen feuchte Hände, sowas.
Und das passiert dann in Stresssituationen immer sofort?
Ja, das kennt man. Jemand schreit mich an, mein Kind läuft auf die Straße oder auch ich werde im Unterricht aufgerufen und muss plötzlich vor allen Leuten reden oder rechnen. Unmittelbar Herzklopfen, Adrenalin wird ausgeschüttet. Das ist also die erste Stressachse, das sympathische Nervensystem. Und dann, nach 10 bis 15 Minuten, springt die zweite Stressachse an, wie eine zweite Welle sozusagen. Die erreicht ihren Höhepunkt so nach einer halben Stunde, sagt Oliver Wolf. Und da kommt jetzt ein tolles Wort. Dieses zweite Stresssystem heißt Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse.
Okay. Hypothalamus müssen wir auch noch einmal ganz kurz erklären. Der steuert das vegetative Nervensystem, also die wesentlichen Körperfunktionen.
Und Hypophyse ist eine Hirnanhangdrüse, die wiederum vom Hypothalamus gesteuert wird und das Hormonsystem reguliert.
Okay, und jetzt erhöhen wir hier das Stresslevel im Podcast nochmal. Sag nochmal den gesamten Begriff, bitte.
Sehr gerne, ich habe ihn ja geübt. Hypothalamus, Hypophysen, Nebennieren-Rindenachse.
Schön.
Und bei beiden ist es natürlich wichtig, also bei beiden Stressachsen, dass das nach der akuten Stressreaktion auch alles wieder runtergeht. Also wenn der Stressor, wie man sagt, weg ist. Und da kommen wir jetzt zu deiner Frage. Wieso gefährdet chronischer Stress die Gesundheit? Denn bei dieser zweiten Stressachse wird Cortisol freigesetzt. Auch ein Hormon, haben wir eben auch schon mal kurz gehört.
Cortisol ist ein Steroidhormon, das ist also fettlöslich und kann auch gut ins Gehirn gelangen, sodass es dann auch wieder im Gehirn Effekte haben kann. Hat aber auch in der Peripherie jede Menge Effekte. Bekannt ist eben, dass die Unterzündungen zum Beispiel unterdrückt oder aber, dass es auch die Knochendichte beeinflussen kann, negativ, wenn man zu lange, zu hohe Cortisolspiegel hat. Oder Muskelfettverteilung, dass man mehr Fett einlagert und weniger Muskeln. Das wären so die klassischen Beispiele für eine längerfristige Reaktion.
Okay, aber was er gesagt hat, Entzündung unterdrücken ist ja eigentlich erstmal was Gutes.
Natürlich. Unser Körper braucht ja auch das Cortisol. Also wenn man Stress hat, sorgt das Cortisol dafür, dass das Gehirn mit Energie versorgt wird. Der Blutzuckerspiegel geht hoch, die Verdauung fährt runter, weil der Organismus sich sozusagen ganz auf die Stresssituation konzentriert. Wie wichtig Cortisol ist, das sieht man zum Beispiel an Erkrankungen, bei denen der Cortisolspiegel dauerhaft zu niedrig ist. Das gibt es natürlich auch. Morbus Addison heißt eine solche Krankheit. John F. Kennedy zum Beispiel hatte das. Das ist eine Unterfunktion der Nebennierenrinde. Und in der Konsequenz bedeutete das bei ihm einfach, dass er wahnsinnig anfällig war für alle möglichen Infektionskrankheiten zum Beispiel. Der wurde im Hintergrund permanent überwacht und man hat aber das lange unterm Deckel gehalten, weil man eben Sorge hatte, das könnte sein Image schädigen, das Vertrauen in den Präsidenten, dass er eigentlich so ein angeschlagener Mann war. Entscheidend beim Cortisol ist eben, dass alles im Gleichgewicht bleiben muss. Also, dass der Rhythmus funktioniert und die Cortisolwerte nicht dauerhaft erhöht bleiben in den meisten Fällen.
Das wurde bei mir jetzt noch nie gemessen, wahrscheinlich bei den wenigsten Menschen. Mhm. Wie hoch wäre denn so ein normaler Cortisolspiegel?
Ja, das kann man leider gar nicht so pauschal sagen, weil es zum Beispiel darauf ankommt, wo und wie und wann man das Cortisol misst. Im Blut, im Speichel, im Urin, im Haar kann man es auch machen. Und über den Tag nimmt normalerweise der Cortisolspiegel auch ab. Also morgens ist der deutlich höher als nachmittags zum Beispiel. Aber es gibt natürlich Referenzwerte bei den Laboren für Cortisol im Blutserum. Da habe ich auch natürlich nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Nur mal zur Veranschaulichung. Morgens zum Beispiel bei Erwachsenen ist der Referenzwert irgendwas zwischen gut 130 bis knapp 540 Nanomol pro Liter. Mhm. Und nachmittags knapp 70 bis fast 330 Nanomol pro Liter. Ja. Das sagt einem nicht viel, aber man kann sehen, was das für eine Spanne ist. Also wie breit so ein Normbereich einfach sein kann. Interessant ist aber zum Beispiel Haar, habe ich eben schon gesagt, im Haar kann man die Stressbiografie richtig ein bisschen zurückverfolgen. Also 1 bis 2 Monate kann man sozusagen zurückreisen und sehen, ob die Cortisolspiegel damals zu hoch waren, hat mir Oliver Wolf erklärt.
Wie kann man denn akuten Stress überhaupt richtig erforschen, außer mit dem Rechentest, den wir ja schon am Anfang gehört haben?
Ja, also dafür nehme ich euch jetzt tatsächlich nochmal mit nach Bochum ins Labor von Oliver Wolf und seinem Team. Ich habe mir das quasi als Probandin angeguckt und die beiden maßgeblichen Stresstests durchlaufen, die meistens genutzt werden. Das hat ein Kollege von Oliver Wolf mit mir gemacht, Osman Akan. Der hat auch selber zu Effekten von Stresshormonen promoviert.
Ich würde Sie bitten, diesen Brustgurt anzulegen und mit dem Sensor hier mittig, zentral.
Also zuerst habe ich ein Pulsmesser bekommen, um die Herzrate aufzuzeichnen. Da wurde dann auch mein Ruhepuls erstmal gemessen. Und dann musste ich Fragebögen ausfüllen zu meiner psychischen Verfassung. Also, wie fühlen Sie sich auf einer Skala von 1 bis 10? Wie ängstlich fühlen Sie sich? Wie neugierig? Und so weiter. Mhm. Und dann musste ich immer wieder mit Abständen dazwischen Speichelproben abgeben, zwischen den Tests und vor dem Test, um das Cortisol zu messen, also auch unmittelbar in Abständen vor dem Test mehrmals. Mhm. Und auch diese Fragebögen, die wurden zwischen den Tests wiederholt.
Ich würde Sie bitten, diese Speichelprobe zu nehmen. Das ist einfach nur ein Wattestäbchen hier drin. Das Wichtige ist, dass man dieses Wattestäbchen nicht anfasst, direkt in den Mund fallen lassen. Und dann so 1 bis 2 Minuten einspeicheln, nicht drauf rumkauen.
Und dann kam der erste Test, der Social Evaluated Cold Pressure Test, SECPT.
Okay, Cold Pressure, kombiniere, das klingt nach irgendwas mit Kälte.
Genau, das ist ein Kaltwassertest.
Bitte tauchen Sie nun Ihre ausgestreckte Hand in das Wasser ein. Bitte schauen Sie dabei in die Kamera.
Also, ich musste meine Hand ganz in eiskaltes Wasser tauchen, wie gehört, für mehrere Minuten.
Bitte halten Sie auch das Handgelenk unter Wasser.
Das ist schon mal nicht so angenehm.
Das glaube ich.
Entscheidend dabei ist aber, dass man unter Beobachtung steht. Social evaluated.
Oh, ist kalt.
Bitte reden Sie nicht.
Ja, und wie gerade gehört, da war eine Kamera, die mich gefilmt hat und ich musste auch direkt in die Kamera gucken.
Und ich weiß nicht, wie lange das geht, richtig?
Bitte reden Sie nicht. Bitte bleiben Sie ernst.
Das klingt komplett fies.
Ja, und zusätzlich stand ein Mitarbeiter aus dem Team in der kleinen Kabine, in der das gemacht wurde, den haben wir gerade gehört, auch im weißen Kittel. Und der hat mich angeguckt. Und zwar relativ stumm, beziehungsweise emotionslos.
Fies, okay. Und danach wurde wahrscheinlich wieder Cortisol gemessen?
Genau. Und dann habe ich dort auch noch den anderen Test gemacht, den Trier Social Stress Test, TSST. Der besteht allerdings aus 2 Teilen.
Das ist der, den wir schon am Anfang gehört haben mit dem Rechner, ne?
Genau, das am Anfang war der Rechentest, das war der 2. Teil davon. Mhm. Zuerst gab es ein fiktives Bewerbungsgespräch. Das gehört beides zum Trier Social Stress Test. Mhm. Ich hatte ein paar Minuten Vorbereitungszeit und dann sollte ich mich für meinen Traumjob präsentieren. Und zwar im Alleingang, also ohne, dass ich was gefragt wurde. Wieder unter Beobachtung, also mit Kamera, Mikro und vor 2 sehr ernsten, sehr zurückhaltenden Menschen im weißen Kittel.
Und hast du dich in den Journalismus beworben oder wofür hast du dich entschieden?
Ja, habe mich tatsächlich auf meinen eigenen Job beworben. Okay. Wenn ich nochmal so nachdenke, könnte ich mir aber auch Ärztin oder Juristin mittlerweile sehr gut vorstellen.
Okay. Aber das war trotzdem stressig für dich, weil du wusstest ja eigentlich, dass es kein richtiges Bewerbungsgespräch, dass du da eben in dieser Interviewsituation, die es ja eigentlich war, auch warst.
Ja, es ging so. Es war schon stressig, aber bei mir muss man dazu sagen, ich bin es ja gewöhnt, frei zu reden. Mhm. So richtig schlimm fand ich das nicht, aber verunsichernd, vor allem, wenn man irgendwann nicht weiter weiß und sich dann quasi im Kopf und Kragen redet und einem dann aber auch niemand mit einer Frage oder irgendwas hilft. Also die Personen gegenüber sind halt beide ziemlich emotionslos und unempathisch. Deswegen war das schon verunsichernd. Und eins muss man dazu sagen, diese weißen Kittel, das habe ich schon gemerkt, die sind tatsächlich gar nicht so unwichtig, wie die einen beeinflussen. Die Stressforscherin Veronika Engert hat mir erzählt, dass die Stressreaktion bei Probanden geringer ausfällt, wenn dieses fiktive Prüfungskomitee keine weißen Kittel trägt oder wenn keine Kamera dabei ist.
Okay.
Und im Rechentest hat man das bei mir dann ja auch deutlich gemerkt.
Und jetzt die Frage aller Fragen. Mhm. Wie sind deine Ergebnisse gewesen? Warst du sehr gestresst?
Also die Stressparameter waren eigentlich sehr lehrbuchmäßig, muss man sagen. Bei der Herzrate konnte man bei beiden Tests einen Anstieg sehen. Also der Puls ging beim Kaltwassertest hoch, aber auch in der Prüfungssituation. Das Cortisol ist auch angestiegen bei dem Kaltwassertest mit einer leichten Verzögerung von einer Viertelstunde bis zum Peak, wie erwartet. Und dann ging bei mir zum Glück hinterher auch alles wieder runter.
Das heißt, alles in allem war es eine gesunde, normale Stressreaktion. Hast den Test also bestanden. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, so kann man das wohl sagen. Also keine Auffälligkeiten. Ich habe auch nochmal nachgefragt extra bei Oliver Wolf. Mhm. Das ist natürlich eigentlich herrlich beruhigend für mich.
Ja, total.
Auch wenn man eigentlich sagen muss, dieser Trier Social Stresstest, der TSST, ist ein Forschungstool, kein Diagnoseinstrument für den Hausarzt oder so. Es gibt allerdings schon, sagen die Forschenden, Anhaltspunkte, ist aber nicht 1:1 auf die Alltagssituation übertragbar.
Und gibt es noch andere Stresstests außer diesen beiden, die du gemacht hast?
Ja, auch wenn diese beiden wirklich die zu sein scheinen, die echt am besten funktionieren, gibt manchmal so Non-Responder, bei denen das nicht funktioniert, aber eigentlich bei den meisten Probanden geht das wirklich gut. Es gibt aber auch noch andere Tests, die über sozialen Ausschluss zum Beispiel funktionieren, also Ballspiele. Zwei Leute spielen sich die ganze Zeit einen Ball zu. Du als Probandin wirst irgendwann einbezogen und sollst mitwerfen. Man sagt dir dann zum Beispiel, ihr seid alle Probandinnen und sollt euch einfach mal kennenlernen. Und irgendwann fangen die anderen beiden an, sich nur noch gegenseitig zuzuwerfen und dich sozusagen außen vor zu lassen.
Kann man Stress denn im Gehirn auch sehen?
Ja, das kann man schon. Da gibt es sozusagen ein Stressnetzwerk im Gehirn. Also bei Stress sind bestimmte Regionen beteiligt. Die Amygdala ist das zum Beispiel und der Hippocampus.
Damit müsste man ja aber eigentlich auch schon ganz gut Diagnosen stellen können, oder?
Ja, also die Forschung tut sich bislang noch schwer, die verschiedenen Parameter mit dem Alltag der Menschen abzugleichen. Dazu hat Veronika Engert gemeinsam mit anderen auch eine Meta-Analyse mal gemacht, also eine Überblicksarbeit zu diesen Zusammenhängen zum Alltag. Also es kann so sein, dass jemand in der Selbstwahrnehmung erkennbar gestresst ist und ihm das richtig Probleme macht, aber im Cortisol ist das vielleicht gar nicht messbar oder auch im Hirnscan. Es geht mir jetzt ja trotzdem nicht gut. Also was macht man da? Man muss den Patienten ja ernst nehmen mit seinem Befinden. Und auch die verschiedenen Biomarker zeigen nicht immer das Gleiche an. Die Forschung nennt das Lack of Psychoendocrine Covariance.
Wir haben das Problem, dass wir generell keinen guten Zusammenhang finden zwischen dem, was die Menschen sagen und dem, was die Physiologie sagt. Und wir müssen einfach bessere Methoden vor allem, denke ich, finden, um an den Kern der Selbstwahrnehmung von Stress zu kommen. Das ist einfach so ein ewiges Aber, das man bei jeder Studie am Schluss nochmal als Limitation erwähnen muss. Wir finden unseren Effekt nur im Cortisol oder wir finden ihn nur in den Immunmarkern oder nur emotional. Ich habe so den Eindruck, da muss wirklich mehr systematische Forschungsarbeit reingehen, das besser zu harmonisieren.
Wie lange gibt es denn die Stressforschung überhaupt schon?
Im Prinzip so ganz grob seit ungefähr 100 Jahren, kann man sagen. Der Begriff kam Anfang des 20. Jahrhunderts auf, aber so richtig etabliert wurde er erst in den 30er Jahren vom, ich würde mal sagen, Gottvater der Stressforschung. Hans Selye heißt er, der war Mediziner und Biochemiker. Und der hat nämlich als erster den Zusammenhang zu den sogenannten Glukokortikoiden hergestellt, also dem Stresshormon Cortisol. Mhm. Aber damals war noch gar nicht die Rede von individuellen Unterschieden im Stresserleben zum Beispiel. Und auch erst seit den 1980er Jahren geht es verstärkt auch um Bewältigungsstrategien. Und dieser richtig gute, belastbare Trier-Social-Stress-Test, der bei den meisten Menschen funktioniert, der wurde erst Anfang der 1990er Jahre entwickelt von dem Biopsychologen Clemens Kirschbaum. Unter dem hat zum Beispiel Oliver Wolf auch gelernt.
Lass uns doch jetzt mal drauf gucken, wie sich Stress dann auf unser Verhalten auswirkt. Wie reagieren wir?
Also was zum Beispiel unter Cortisol-Einfluss schlechter wird, ist die Impulskontrolle. Oliver Wolf hat mir erklärt, dass zum Beispiel im Vorderhirn verankert ist, ob man noch reflektiert oder nur noch automatisch reagiert. Das wird durch Stress halt auch beeinflusst, also meine Kontrollfähigkeit.
Ist das dann auch was sich dann langfristig im Verhalten ändert? Oder was für langfristige Gesundheitsrisiken gehen dann konkret mit chronischem Stress einher? Wie weiß man das genau?
Also über das Risiko, psychische Erkrankungen zu entwickeln, haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Die Krankenkassen erheben das ja eben regelmäßig. Dieser Zusammenhang gilt wirklich als gesichert. Da ist der Forschungsstand ziemlich klar.
Okay.
Vielleicht auch nochmal eine aktuelle Zahl dazu. Die Techniker-Krankenkasse geht nach Befragung davon aus, dass 10% der Bevölkerung häufig gestresst sind und auch psychische Erkrankungen haben.
Und bei den physiologischen Erkrankungen?
Auch da gibt es mittlerweile irre viel Forschungsliteratur zu und auch ziemlich große Einigkeit über die Evidenz, also zumindest bei einigen Krankheiten. Es gibt so viele Studien, habe ich in meiner Recherche gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, die eine Überblicksstudie rauszufischen. Und auch meine InterviewpartnerInnen haben so gesagt, ja, da müsste ich erst mal gucken. Ich habe aber eine relativ aktuelle gefunden, die haben Forschende aus England und Kalifornien gemacht und die tragen da ziemlich viel zusammen. Ein großes Risiko besteht zum Beispiel für Stoffwechselerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Bluthochdruck zum Beispiel und koronare Herzerkrankungen. Bei Übergewicht gibt es einen Zusammenhang und damit auch zu Diabetes Typ 2. Und auch bei Infektionskrankheiten hat Stress offenbar einen Einfluss.
Stimmt, das kennen wahrscheinlich auch viele so aus dem eigenen Alltag. Also ich kenne das auf jeden Fall tatsächlich, dass ich so bei sehr lang anhaltendem Stress auch echt anfälliger werde für Erkältungen zum Beispiel.
Und was ich ganz interessant finde, es gibt zum Beispiel auch aus Impfstudien Erkenntnisse dazu, dass die Antikörperreaktion schlechter ausfallen kann durch Stress.
Okay. Aber wie gut kann man da einen kausalen Zusammenhang nachweisen in solchen epidemiologischen Studien? Da kann ja doch auch noch echt einiges mehr dazu kommen, oder?
Ja, das eine sind große Datenmengen aus Befragungen oder anderen großen Gesundheitsstudien, die gibt es eben. Und wenn man die dann kombiniert mit Erkenntnissen aus Tierstudien zum Beispiel, dann kann man schon einigermaßen Evidenz tatsächlich belastbare herstellen.
Okay.
Und insbesondere kann man ja sogenannte Risikopopulationen ganz gut untersuchen. Also Berufsgruppen zum Beispiel, die regelmäßigen Stressoren, wie man sagt, ausgesetzt sind. Feuerwehrleute zum Beispiel, Kranken- und Altenpflegerinnen hatten wir schon besprochen, Soldaten. Aber manchmal gibt es auch gar keinen direkten Zusammenhang, sondern einen indirekten, den man aber auch ganz gut zeigen kann.
Kannst du dafür mal ein Beispiel geben?
Ja, zum Beispiel, wenn sich durch Stress das Essverhalten ändert. Also wenn Leute anfangen, viel zu fetthaltig und ungesund zu essen oder überhaupt zu viel zu essen. Dazu gibt es einiges an Erkenntnissen und das zieht dann Übergewicht und in der Folge dann manchmal sogar Diabetes 2 nach sich.
Und das wiederum kann dann ja auch nochmal zu Folgeerkrankungen
führen. Genau, so ist es. Oliver Wolf hat diesen ganzen Komplex ganz gut erklärt, finde ich.
Also meistens haben die Personen bestimmte Faktoren, die sie verletzlich machen, diese Vulnerabilitätsfaktoren. Und dann ist die Idee, wenn dann der Stress so als unspezifische Belastung hinzukommt, dass dann also der Bereich, der sowieso schon ein bisschen überempfindlich ist, dass der dann quasi so auftritt, dass das dann eine richtige Erkrankung ist. Das hat auch der Hans Selye gesagt, man muss sich das vorstellen wie so eine Kette. Und irgendwo gibt es das schwächste Glied und das ist dann, wo die Kette reißt. Also der Stressor zieht und dann reißt die Kette an der Stelle, wo er besonders schwach ist.
Und kann man was dazu sagen, wer da besonders gefährdet ist? Weiß man da was?
Das wäre schön, ne?
Ja.
Aber auch das ist ziemlich komplex. Da kann man leider nicht so gut einfache Aussagen machen. Es hängt halt einiges mit der genetischen Disposition zusammen. Das weiß man mittlerweile. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Andererseits hilft uns das jetzt erstmal nicht als Laien, die im Leben normal unterwegs sind. Aber auch die soziale Umgebung zum Beispiel beeinflusst das Risiko. Also beliebte oder auch unbeliebte Antwort, es kommt ganz drauf an.
Dann lass uns doch nochmal drauf schauen, wie sich Stress konkret aufs Gehirn auswirkt. Also dein Erlebnis im Rechentest kann man sicher objektivieren.
Das kann man ja. Das ist einer der Schwerpunkte von Oliver Wolf und seinem Team. Er guckt sich zum Beispiel an, was Stresssituationen mit der kognitiven Leistung machen, also mit der Gedächtnisleistung zum Beispiel. Und er sagt, es ist ganz gut erklärbar, dass man in Prüfungssituationen oft Dinge nicht so gut abrufen kann, die man eigentlich gelernt hat, weil ein hoher Cortisolspiegel offenbar den Zugriff auf das Langzeitgedächtnis erschwert.
Als akute Situation dann.
Genau.
Ne? Und was ist, wenn ich dauerhaft unter Stress stehe?
Tja, das ist wohl leider auch so, dass das die Gedächtnisleistung beeinflusst. Oliver Wolf sagt, das kann man sogar sehen.
Also auch im Gehirn sieht man, dass dann auch Regionen sich verändern, die wichtig sind für das Gedächtnis. Zum Beispiel der Hippocampus. Die Nervenzellen, die verändern sich, die haben weniger Verbindungen zu anderen Nervenzellen, sondern die sind so ein bisschen zusammengeschrumpft. Früher dachte man, dass die wegsterben. Das scheint nicht so zu sein. Aber sie ziehen sich zurück. Das wird dann Dendritenatrophie genannt. Das ist also die Verbindungskanäle der Nervenzelle, dass die dann runterreguliert werden und dann weniger sind. Also sieht so aus wie ein Baum, der dann aber weniger Äste hat, sondern dann nur noch ein paar.
Er hat jetzt gerade gesagt, so Nervenzellenverbindungen ziehen sich zurück. Das klingt erstmal so gar nicht witzig. Ist das denn reversibel, wenn der Stress irgendwann wieder nachlässt oder ziehen sich diese Verbindungen dauerhaft zurück?
Nee, wohl zum Glück nicht. Also Oliver Wolf sagt, er geht davon aus, dass das umkehrbar ist. Also dass eine Psychotherapie oder Behandlung mit Medikamenten alles wieder ins Lot bringen kann, wenn es hart auf hart kommt.
Aber es reguliert sich nicht von alleine. Man braucht schon zum Beispiel Therapie.
Naja, es kommt wohl ein bisschen drauf an, wie lange der Dauerstress anhält. Bei einfachen Fällen, also bei uns beiden hoffentlich zum Beispiel, da hilft natürlich auch oft ein ausführlicher Urlaub, wenn man dann wirklich abschalten kann. Bei schweren, also richtig chronischem Langzeitstress, da muss dann natürlich behandelt werden. Dass das funktioniert, also dass das umkehrbar ist, das sieht man in Nagetierstudien relativ deutlich, weil da nach 2 bis 3 Wochen ohne Stress die Strukturen wieder so sind, wie sie vorher waren, sagt Oliver Wolf. Es ist einfach so, die Plastizität des Gehirns ist eine ganz spannende Einrichtung der Natur. Aber bei Menschen kann man das natürlich nur grob abschätzen, indem man das Volumen von bestimmten Hirnregionen misst. Man kann ja beim lebenden Menschen eben nur bedingt ins Gehirn reingucken, anders als in Tierversuchen. Und chronischer Stress hat nun mal auch langfristige Wirkungen. Deshalb geht die Forschung leider auch davon aus, dass das durchaus ein Risikofaktor für Demenz sein kann. Interessant ist aber übrigens, wenn wir nur den akuten Stress angucken, hatte ich am Anfang schon mal angedeutet, dann gibt es auch positive Wirkungen, um eine gute Nachricht wiederzubringen, auf die kognitiven Leistungen, also beim Lernen.
Du hast ja aber trotzdem auch gerade gesagt, dass ein hoher Cortisolspiegel den Zugriff auf das Langzeitgedächtnis blockiert, glaube ich, hast du gesagt. Wie funktioniert das?
Das habe ich mich auch gefragt. Aber das viele Cortisol stört dann nur in der Situation, wo ich die Inhalte abrufen will. Beim Abspeichern, also während ich das überhaupt erst lerne, ursprünglich oder zumindest kurz danach, da kann das Cortisol helfen, sagt Oliver Wolf.
Also man weiß eben aus Tier- und Humanstudien, dass wenn die Cortisolspiegel hoch sind nach dem Lernen, dass das dann hilft, dieses gerade Gelernte im Gehirn zu verfestigen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich lerne Vokabeln eine halbe Stunde und dann habe ich irgendwas, was mein Stresssystem aktiviert, sei es jetzt irgendwas Negatives oder auch vielleicht sportliche Aktivitäten zum Beispiel, und dann sehe ich am nächsten Tag oder in der nächsten Woche, dass die Lernleistung besser abgerufen werden kann, dass ich also mehr von den Vokabeln gelernt habe und abrufen kann im Vergleich zu Leuten, bei denen diese Stressung oder Stressor kurz nach dem Lernen nicht aufgetreten ist.
Ich hatte gerade so ein herrliches Bild im Kopf, während er das erzählt hat, wie ich so zu Hause sitze und Vokabeln lerne und dann suche ich mir jemanden und breche einfach einen Streit vom Zaun und dann kann ich mir die Vokabeln besser merken. Funktioniert so.
Das ist lustig, weil tatsächlich dachte ich sowas auch erst. Schönen Streit mit den Geschwistern oder so als Schüler. Ne? Oder wir beide, kann man mal mit den Kindern ein bisschen streiten oder mit dem Mann. Aber das funktioniert so leider vermutlich nicht, sagt Oliver Wolf, weil solche zwischenmenschlichen Diskussionen einen eben doch länger belasten oder ablenken. Das stört dann da rein.
Das ist too much.
Genau. Aber Sport, hat er ja gesagt zum Beispiel.
Sport wäre ja dann positiver Stress.
Genau. Aber beim Lernen kann theoretisch auch die Sache mit der Hand ins kalte Wasser unter Beobachtung eine positive Wirkung haben. Also was durchaus Unangenehmes. Das könnte man im Prinzip, sagt Oliver Wolf, auch zu Hause selbst machen.
Es klingt aber eher so, als müsste ich jetzt sagen, liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen.
Es ist ja nicht schädlich, aber schön ist es nicht, sage ich ganz ehrlich.
Okay. Wie wäre es denn, wenn ich nicht kurz nach dem Lernen so einen Stressimpuls hätte, sondern währenddessen?
Das kann tatsächlich auch helfen. Also die Interaktion von Noradrenalin und Cortisol, die zwei Stresswellen sozusagen, werden davon beeinflusst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich Vokabeln abfragen lässt zum Beispiel, weil wir eben bei den Vokabeln waren und dann die Abfrage immer schneller wird und manchmal zur Wiederholung einzelner Wörter auch so hin und her springt. Nee?
Nee, habe ich noch nie gehört.
Habe ich mit unserem ältesten Sohn öfter mal so gemacht.
Okay. Ja, da sind wir noch nicht zu Hause bei Vokabeln lernen.
Mal merken.
Mach ich.
Wobei, das ist jetzt anekdotisches Erleben. Also nicht das, was Oliver Wolf mir gesagt hat, aber er hat mir gesagt, dass er Stress während des Lernens auch im Labor schon simuliert hat.
Also zum Beispiel bei dem Trierer Sozialstresstest, den Sie ja auch erlebt haben, da haben wir eine Variante, wo auf dem Tisch dann so Gegenstände stehen und die beiden Komiteemitglieder, die interagieren mit manchen von diesen Gegenständen. So was zum Beispiel, nehmen hier die Tasse hoch und trinken einen Schluck oder nehmen das Board und schreiben was drauf und so. Und die Gegenstände, die werden dann tatsächlich von den Gestressten auch besser erinnert. Wir haben dann eine Kontrollversion, das heißt der freundliche Trierer Sozialstresstest, der läuft relativ ähnlich ab, nur dass eben das Komitee die ganze Zeit nett ist, also lächelt und mit dem Kopf nickt und vielleicht auch mal so eine Zusatzfrage stellt und so. Und die kriegen nicht diese Gedächtnispotenzierung für die manipulierten Gegenstände.
Jetzt haben wir bisher immer generell von Menschen gesprochen. Aber wie eigentlich überall im Bereich der Medizin, gibt es doch bestimmt auch beim Thema Stress Unterschiede in den Reaktionen, abhängig von sowas wie Geschlecht und Alter, oder?
Ja, tatsächlich. Also erstmal kann man ganz allgemein sagen, Männer und Frauen reagieren physiologisch unterschiedlich auf Stressoren und sie nehmen Stress unterschiedlich wahr.
Mhm. Seit wann weiß man das? Also seit wann guckt man da so differenziert drauf?
Die Forschung dazu ist, du kannst es dir denken, noch gar nicht so alt. Zumindest was die ersten konkreten Hinweise angeht. Die gab es Anfang der 90er Jahre, als der TSST entwickelt wurde, der Stresstest, weil man da in Studien plötzlich bemerkt hat, dass bei Frauen offenbar der Menstruationszyklus Einfluss auf die Stressreaktion hat. Okay. Ich habe mich zu diesem Geschlechterunterschied mit Birgit Derntl zum Interview verabredet, per Videocall. Sie ist auch Psychologin und zwar an der Universität Tübingen. Sie hat dort den Lehrstuhl für psychische Gesundheit und Hirnfunktion von Frauen. Und sie hat mir interessanterweise erzählt, dass paradoxerweise gerade die Erkenntnis, dass sich bei Frauen im Zyklus irgendwas speziell verhält und offenbar deshalb anders als bei Männern, dass die erstmal gar nicht so viel gebracht hat für die Frauen rein forschungsmäßig.
Okay.
Das wurde aber dann nicht weiter aufgegriffen, beziehungsweise wurde dann versucht, Frauen aus der Stressforschung auch so ein bisschen rauszulassen, eben aufgrund dieser Variabilität, dem Cortisol. Und um das nicht berücksichtigen zu müssen, wurden dann vor allem Männer untersucht.
Herrlich, ne? Das klingt so ein bisschen nach, oh, das ist jetzt echt ein bisschen zu anstrengend hier. Sorry, dann nehmen wir einfach nur die Männer.
Ja, schon. Deshalb gibt es bis jetzt vor allem Daten zu Männern und sehr wenige Daten zum Menstruationszyklus und Stress. Und noch viel weniger zu verschiedenen hormonellen Verhütungsmethoden. Das spielt nämlich auch eine Rolle. Oder zu den Wechseljahren, obwohl das ganz offenbar gewaltige Unterschiede ausmachen kann. Also da steht die Forschung schon noch ein bisschen am Anfang.
Okay, wenn du das jetzt aber alles so aufzählst, ich will es auch gar nicht verteidigen, aber es klingt schon auch echt komplex, ne?
Ja.
Also der Hormonstatus beeinflusst sozusagen auch, was die Stressoren mit mir machen?
Genau, die Stressreaktion. Deshalb muss man für eine genaue Betrachtung der individuellen Stressreaktionen bei Frauen eigentlich auch immer einbeziehen, in welcher Lebensphase ist die Frau gerade, in welcher Zyklusphase, verhütet sie, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Ist sie in der Perimenopause, also reden wir über die Wechseljahre?
Wie genau wirkt sich denn der Zyklus auf das Stresserleben oder auf das Empfinden von Frauen aus? Weiß man da was mittlerweile?
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass es total komplex ist. Ich habe das Birgit Derntl so dann auch nochmal steil gefragt, weil sie das in ihren Studien ja untersucht hat. Und sie hat dann versucht, mal zusammenzufassen, was die Forschung weiß.
in der zweiten Hälfte des Menstruationszyklus, und das ist jetzt natürlich alles vereinfachend. Also eher die letzte Woche vor der Menstruationsblutung, dass da Frauen auch mehr Stress berichten, da auch gestresster reagieren, wenn wir sie ins Labor bitten, und auch die Cortisolreaktion ist verändert dann.
Das hängt mit den weiblichen Sexualhormonen zusammen. Und dann gibt's noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei Männern kann man den Stress teilweise offenbar physiologisch deutlicher nachweisen. Also sie haben eine höhere Cortisolreaktion, verallgemeinert gesagt, und womöglich auch eine stärkere Aktivierung von manchen Hirnregionen. Aber Frauen verbalisieren den Stress wohl deutlicher. Also sie berichten deutlicher über Stresserleben und häufiger. Ihre subjektive Einschätzung, wie gestresst bin ich, die scheint bei Frauen stärker ausgeprägt zu sein.
Das heißt, das hat dann vielleicht auch so eine soziale Komponente?
Ja, das habe ich Birgit Derntl auch gefragt, und sie will das tatsächlich nicht ausschließen. Und man sieht übrigens auch in den Krankenkassenreporten, dass die Männer deutlich aufholen in dieser Stresswahrnehmung. Und auch bei den Altersgruppen verteilt sich der Stress eigentlich relativ gleichmäßig. Und um ehrlich zu sein, finde ich es ganz persönlich deshalb auch ein bisschen schwierig mit diesen Unterschieden, weil mich das eigentlich ganz privat, muss ich jetzt sagen, fast ein bisschen ärgert. Also das, was die Daten dahergeben, klingt so klischeemäßig, dass ich es nicht so richtig glauben will. Und das widerstrebt eigentlich meinem Bild von einer modernen Gesellschaft. Also will sagen, ich habe da schon noch viele Fragezeichen dazu, was hier die Henne und was das Ei ist sozusagen.
Ich würde trotzdem ganz gerne da noch einmal kurz dranbleiben. Es gibt ja eben auch die Vorstellung, dass Männer unter Stress eher so zu diesem Fight or Flight neigen, also kämpfen oder fliehen. Und bei Frauen sagt man ja eher, es ist dieses Tend or Befriend. Also sie suchen soziale Kontakte und kümmern sich.
Genau. Mittlerweile ist man sich aber gar nicht unbedingt so einig darüber, dass das so klar verteilt wäre. Genau wie die Frage, welche Stressoren treffen welches Geschlecht härter? Allerdings gibt es da tatsächlich auch etwas klischeehaft anmutende Forschungserkenntnisse zu den Regulationsmechanismen, also dazu, wie wir Stress bewältigen.
Wieder im Durchschnitt, dass zum Beispiel eher sportliche Aktivitäten, sich austoben und auspowern, eher etwas ist, wo Männer ansprechen grundsätzlich, Frauen dafür eher auf Entspannungstechniken, Yoga, also eher so, wo es ruhiger wird, und Musik, sodass es da auch heißt, rauszufinden, gibt es vielleicht spezifisch Männerangebote, spezifisch Frauenangebote. Wenn wir können, eigentlich wäre es besser, mehrere Angebote, und jeder darf sich aussuchen, was am besten für sie passt.
Sowieso eigentlich immer, oder?
Ja, aber dieser letzte Satz von Birgit Derntl, den finde ich gar nicht so unwichtig, weil der versöhnt mich eigentlich wieder. Ne? Vor allem, wenn man eben mitbedenkt, dass der Hormonstatus da so stark reinspielt und die Verallgemeinerung Männer so, Frauen so, schon deshalb gar nicht so gut funktioniert, weil es einfach viel zu komplex ist.
Wie ist das denn so bei dir persönlich mit deinen Regulationsmechanismen? Eher so klischeehaft, ärgerlich?
Nee, das ist eigentlich ganz lustig. Also so zwischen 30 und 40 habe ich geboxt. Das war für mich rein subjektiv immer das Beste, um Stress abzubauen. Austoben, Kopf aus, also eigentlich genau das, was angeblich Männer eher brauchen. Mittlerweile habe ich aber sogar angefangen, zu Hause Yoga zu machen.
Aha.
Voll das Frauenklischee. War auch der Grund, warum ich es wirklich lange abgelehnt habe. Gesagt, das ist gar nichts für mich, das ist nicht meins. Aber das hat sich irgendwie mit dem Alter verändert. Vielleicht aber auch damit, dass ich jetzt einfach mehr Stressoren im Leben habe als früher. Kann sein. Birgit Derntl hat mir jedenfalls dann auch gesagt, dass sie in ihrer Forschung inzwischen auch viel mehr die soziale Komponente mit einbezieht. Also wie sehr die kulturelle Vorstellung von Geschlecht uns prägt. Nicht nur das biologische Geschlecht, sondern eben auch das Soziale.
Das wird immer wichtiger, dass wir da auch Gender oder soziales Geschlecht mit aufnehmen, weil das uns natürlich prägt, auch im Alltag. Und ich dadurch einfach gewissen Normen, Ausdrucksweisen und so weiter unterliege, die mich ja beeinflussen in dem Verhalten, das ich dann auch öffentlich zeigen werde. Und da fangen wir gerade an, diese Aspekte auch im Labor systematisch zu erheben und dann einfach auch zu schauen, wie beeinflusst zum Beispiel die Femininität den Cortisolspiegel.
Übrigens, Fun Fact, man geht ja davon aus, dass die soziale Unterstützung helfen kann, Stresssituationen zu bewältigen. Aber es scheint unterschiedlich zu sein, wie Partner einander helfen können tatsächlich. Also was Männern hilft, was Frauen hilft, hat Oliver Wolf mir erzählt.
Also es gibt experimentelle Studien, wo dann Männer niedriger reagiert haben in der Cortisolfreisetzung, wenn ihre Partnerin in der Vorbereitung mit dabei war. Interessanterweise hat das bei den Frauen nicht so geklappt. Die waren gestresster, wenn der Partner da war. Und da gab es dann andere Ansätze, dass sowas wie Schulter-Nacken-Massage, also eher ruhig und auf so positiven Körperkontakt ausgelegt, dass das besser ist, um die Resilienz zu fördern, als wenn der Partner dann gleich losredet und vielleicht auch weiß, typisch Mann, dann so gleich Vorschläge bringt, was denn nun zu tun wäre oder worauf sie achten sollte, und dass das dann eher als Stressor und nicht als Unterstützer wahrgenommen wird.
Mussten wir jetzt alle hier gerade ziemlich lachen.
Es ist einfach so wahr.
Es schallt aus der Regie. Hier sitzen nur Frauen, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, ich glaube.
Denkst du gerade das Gleiche wie ich?
Ich glaube schon, aber ich sage dazu jetzt mal lieber nichts weiter. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne aber noch wissen, gibt es Unterschiede in den Auswirkungen von Stress auf Mann und Frau? Also welche Risiken gerade chronischer Stress mit sich bringt?
Es gibt Tendenzen, so im Durchschnitt, und da muss man natürlich auch diesen Gedanken vom sozialen Geschlecht vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber Birgit Derntl sagt, Frauen berichten bei der langfristigen Reaktion mehr von Ängsten und negativer Stimmung. Also es geht mehr in Richtung Depression. Bei Männern scheint das erhöhte Cortisol sich mehr auf das Herz-Kreislauf-System auszuwirken, also kardiovaskuläre Erkrankungen.
Jetzt haben wir in der ganzen Zeit noch gar nicht über diverse Geschlechter gesprochen. Wird dazu schon geforscht? Spielt das schon eine Rolle?
Gedanklich vielleicht schon, auch bei Birgit Derntl. Aber bis die Stressforschung das alles auseinandergetüdelt hat, da wird wohl noch einiges an Zeit vergehen müssen.
Was gibt es denn für Präventionsmöglichkeiten, damit eben aus Stress keine Krankheit wird?
Also die Stressforscherin Veronika Engert war an der bisher größten und aufwendigsten Studie zu Stressintervention beteiligt, nämlich in der Achtsamkeitsforschung. Das war eine Längsschnittstudie, heißt, da wurde über einen längeren Zeitraum immer wieder geguckt, nämlich über insgesamt 9 Monate. Und es gab nicht nur Befragungen, sondern sie haben das Cortisol in den Haaren der Probanden gemessen. Mhm. Und in einer anderen Auswertung dann auch mit Hirnscans, also MRT, Hirnstrukturen angeguckt und das Volumen des Hippocampus.
Okay, erzähl mal bitte, wie genau lief das so ab?
Es gab 3 Gruppen mit jeweils ungefähr 80 Probandinnen. Die haben insgesamt bis zu 9 Monate Meditationstraining gemacht, jeden Tag eine halbe Stunde, 6 Tage die Woche. Jeweils unterschiedliche Arten von Training in diesen 3 Gruppen.
Und was hat es gebracht? Also wie groß war da tatsächlich die messbare Wirkung so über die Monate?
Die war tatsächlich relativ groß. In den ersten 3 Monaten gab es erst nur leichte Effekte, aber nach 6 Monaten war die Cortisolmenge in den Haaren dann deutlich gesunken. Im Schnitt um 1/4. Und nach 9 Monaten blieb das Niveau stabil, eigentlich kann man sagen. Mhm. Und auch in der Hirnstruktur konnte man teilweise parallele positive Entwicklungen sehen. Also das zentrale Ergebnis ist eigentlich, wenn man es richtig macht, dann ist Achtsamkeit kein Wellness-Trend oder so Esokram, habe ich tatsächlich früher gedacht, hässlicherweise, sondern bringt richtig viel, sagt Veronika Engert. Aber wenn man die Studienergebnisse im Detail anguckt, dann hilft eben nicht jedem oder jeder das Gleiche. In den 3 Gruppen gab es nämlich jeweils einen unterschiedlichen Fokus, habe ich ja gesagt, unterschiedliche Arten von Training. Entweder Fokus auf Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, also sich konzentrieren und auf den eigenen Körper achten, auf sogenannte sozioaffektive Fähigkeiten, also Mitgefühl und Dankbarkeit, oder auf soziokognitive. Das bedeutet, gedanklich verschiedene Perspektiven einnehmen können.
Was ich sagen würde, was die wichtigste Schlussfolgerung aus dieser Forschung ist, dass tatsächlich je nachdem, worauf der Fokus eines speziellen achtsamkeitsbasierten Trainings liegt, Effekte enorm unterschiedlich sein können. Das ist wichtig, also dass man Achtsamkeit viel granularer betrachten muss und nicht so als ein Potpourri.
Jetzt gibt es aber auch eine Erkenntnis aus der Stressforschung, die ist schon ein bisschen älter und die gilt eigentlich für alle. Ohne die kann man Stress gar nicht bewältigen.
Nämlich?
Das Wichtigste, wenn ich einem Stressor ausgesetzt bin oder mehreren, ist eine gute Situationseinschätzung.
Also dass ich mir genau die Situation anschaue, was wird jetzt von mir verlangt, dass ich eben auch einschätze, was habe ich für Fähigkeiten, wo sind meine Kompetenzen und gleich auch, was sind meine Ressourcen, kann ich die Situation aus eigener Kraft bewältigen und wenn nicht, kann ich mir Hilfe oder andere Ressourcen dazu holen.
Das ist Isabella Helmreich, die ist Psychotherapeutin und Psychologin und arbeitet am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Und was sie hier erklärt, ist das sogenannte transaktionale Stressmodell von Lazarus. Das stammt aus den 1980er Jahren. Richard Lazarus war ein US-amerikanischer Psychologe. Also nach diesem Modell gibt es zwei Bewertungen oder Einschätzungen, Appraisals lautet der Fachbegriff. Mhm. Die erste Einschätzung nennt man Primary Appraisal, also wie ist die Situation? Mhm. Positiv, negativ oder neutral?
Die Einschätzung ist jetzt erstmal, da ist der Stimulus, wenn er für neutral für mich ist, dann macht es mir überhaupt gar keinen Stress. Das ist ja das Erste, muss ich das erkennen. Ist das irgendwas, was mich gar nicht betrifft? Wenn die beiden Nachbarn sich jetzt miteinander streiten, ist es vielleicht laut, aber es betrifft mich nicht. Und wenn ich keinen großen Kontakt zu den Nachbarn habe, dann zweite gucken, ist der vielleicht auch positiv für mich oder wenn er eben gefährlich und bedrohlich für mich ist. Nehmen wir mal das Beispiel, ich habe eine Prüfung und ich weiß, okay, in 10 Tagen muss ich diese Prüfung schreiben. Dann kann ich jetzt gucken, was brauche ich dafür.
Und das ist dann der zweite Schritt, Secondary Appraisal. Und da muss ich im Prinzip Antworten entwickeln, also wie ich mich an die Situation anpasse.
Bin ich gut vorbereitet? Kann ich schon alles? Oder habe ich noch nicht alles gelernt und muss mir vielleicht einen Lernplan machen? Oder ich verstehe gewisse Themen nicht, muss ich mir externe Hilfe holen? Oder kann ja auch sein, dass ich es überhaupt gar nicht mehr schaffe, muss ich dann vielleicht mich krank schreiben lassen? Also dass ich wirklich erstmal diese einzelnen Schritte dann auch abklopfe, was kann ich tun, um gut mit dem Stressor umzugehen?
Aber wenn der Stress ja schon da ist, dann sind doch viele im Kopf schon echt blockiert. Das heißt, da muss so eine, ich nenne es mal so Problemlösungskompetenz, die muss ja schon echt gut sitzen, um das so hinzukriegen, wenn man dann irgendwie schon so akut in diesen Angstgedanken drin ist.
Genau. Coping-Strategien nennt man das auch. Isabella Helmreich sagt, wie resilient ich bin, also wie schnell meine Stressachsen anspringen und wie gut es mir gelingt, optimistisch auf Stressoren zuzugehen, das hat viel mit genetischer Veranlagung zu tun. Aber das Schöne ist, es ist eben auch trotzdem kein Schicksal. Man kann selbst verändern, wie schnell die Achse anspringt. Und das, du hast gesagt, ist nicht so einfach, kann man richtig trainieren.
Du hast eben gerade schon gesagt, sowas wie optimistisch auf Stressoren zugehen, was so ein bisschen klingt nach, wir umarmen unseren Feind.
Ja, ein bisschen so ist es aber auch tatsächlich. Ich kann ja entweder versuchen, die Situation zu ändern, also den Stressor ausschalten oder minimieren, oder meine Haltung dazu. Und Isabella Helmreich hat von einer ganz kleinen, simplen Übung erzählt, die diesen Optimismus trainieren kann. Die fand ich ganz hübsch, auch wenn man sie auf den ersten Blick wie bei vielem so ein bisschen banal finden könnte. Okay. Die nennt sich die Kichererbsenübung.
Bin gespannt.
Das heißt sozusagen, man steckt sich eine Handvoll Bohnen, Kichererbsen, Büroklammern, was auch immer man hat, in die Hosentasche. Und dann ist eben die Aufgabe, mal wirklich über den Tag zu achten, was einem passiert an schönen kleinen Dingen. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, dass man sich über den Sonnenschein freut, über das Lächeln eines anderen Menschen, über das Singen der Vögel draußen oder dass man in Ruhe mal einen Kaffee trinkt oder einen Tee trinkt, eben über solche kleinen Dinge. Und immer, wenn man sowas erlebt, nimmt man eben eine dieser Kichererbsen und verschiebt sie in die andere Hosentasche. Und dann hat man sozusagen am Abend, guckt man dann nochmal, wie viel dieser Kichererbsen hat man denn verschoben. Und kann sich sozusagen bei jeder Kichererbse nochmal dieses Ereignis ins Gedächtnis rufen.
Man kann auch zum Beispiel alternativ ein Glückstagebuch führen. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen bekannter, so diese Strategie. Aber Isabella Helmreich sagt, eigentlich bleiben diese positiven Momente besser im Gedächtnis, wenn man auch körperlich aktiv was tut, während man sie sich vergegenwärtigt. Also von einer Tasche in die andere, das ist ja schon eine Aktion.
Ich frage trotzdem mal nochmal ganz provokativ, weil du gerade das Glückstagebuch angesprochen hast. Das klingt ja immer so ein bisschen banal, aber ich, kleiner Disclaimer, ich habe sowas auch schon mal probiert. Ich finde aber trotzdem, wenn ich da so dran denke, klingt das trotzdem immer nach so Tipps aus Frauenzeitschriften.
Nicht so richtig nach harter Forschung, ne?
Nee, genau. Ist denn aber trotzdem so ein Optimismustraining aus Forschungssicht wirklich richtig wichtig?
Naja, man muss sich mal überlegen, welcher Mechanismus dahinter liegt. Wir haben negative Dinge oft viel mehr im Fokus. Und Isabella Helmreich sagt, das hat evolutionsbiologisch betrachtet auch einen ganz konkreten Sinn.
Dass wir natürlich eher darauf geprüft sind, so negative Ereignisse, Gefahren auch schneller wahrzunehmen und auch abzuspeichern. Weil das natürlich für unser Überleben notwendig war, zu wissen, da ist die Schlangengrube oder hier sind meine Feinde und da sollte ich eher nicht hingehen. Aber man kann eben durch so kleine Übungen das schulen, auch die schönen kleinen Dinge des Lebens zu sehen.
Ganz wichtig für Stressresilienz und die Bewältigung von Stress ist aber eine grundlegende Sache. Social Support, also soziale Unterstützung.
Andere Menschen.
Genau, andere Menschen, immer gut. Und dabei gibt es eine Erkenntnis, die finde ich persönlich ganz schön und auch tatsächlich entlastend, weil das mit der Achtsamkeit und allem, was man immer so hört, also mit genug Schlaf und bewusst leben und so weiter, das kann ja auch in so einen Selbstoptimierungswahn führen.
Mhm. Kann auch Druck machen auf jeden
Fall. Kann Druck machen, genau. Und ich weiß von mir, wieder nur anekdotische Evidenz, dass es mir in besonders stressigen Phasen viel hilft, rauszugehen und Freunde zu treffen. Und zwar auch dann, wenn ich eigentlich total müde und erschöpft bin. Und dann gehe ich abends aus und du kennst mich ein bisschen, ich übertreib's dann leider auch gerne mal. Ich bin dann gerne mal die Letzte, die nach Hause geht, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich ganz dringend Schlaf bräuchte. Aber der Kognitionspsychologe Oliver Wolf sagt, dieser soziale Faktor, der wiegt möglicherweise andere ungesunde Faktoren im Leben sogar ein bisschen auf.
Es gibt auch Studien, die sehr interessant sind, wo geguckt wird, wie die soziale Integration von einer Person in seiner Umgebung oder in seiner Peergruppe, dass die einen stärkeren Einfluss hat auf die Sterblichkeit als zum Beispiel Rauchen oder Alkohol. Also positive Effekte im Vergleich zu den anderen, sodass die Faktoren, die oft genannt werden, gar nicht so stark sind im Vergleich zu die Integration in eine soziale Gruppe.
Das finde ich schon heftig.
Ja, aber du kennst vielleicht auch diese Befunde, dass Männer länger leben, wenn ihre Frauen auch länger leben. Mhm. Bei den Frauen andersrum ist das offenbar nicht so offenkundig, weil sie, so sagt es zumindest Oliver Wolf, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Freundschaftsgruppe um sich haben, die das auffangen kann, wenn der Partner gestorben ist. Also dieser soziale Faktor, der ist einfach ganz wichtig mit Blick auf Stress.
Aber das klingt jetzt alles eher danach, als wäre das so eine etwas individuelle Sache für einzelne Personen. Also diese Übung, die man machen kann. Nach breiter Masse klingt das nicht so richtig. Also das Gros der Bevölkerung ist dann trotzdem weiter gestresst, oder?
Das muss man ja erstmal feststellen, wer genau wie stark gestresst ist. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und das war ein ganz interessanter Moment im Interview mit Veronika Engert, als ich nämlich das Thema Prävention ganz grundsätzlich angeschnitten habe. Weil, als ich sie darauf angesprochen habe, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen tollen Forschungsergebnissen? Müsste man das nicht längst auch in der Diagnostik etablieren?
Ja.
Und vor allem so ganz regelhafte Stress-Screenings zum Beispiel machen in der Bevölkerung. Da hat sie fast so ein bisschen, wie soll man sagen, ertappt geguckt oder überrascht, wie wenn man sich fragt, war das jetzt Gedankenübertragung? Hör mal rein.
Das ist die große Frage. Wir haben tatsächlich gerade oder wir sind gerade dabei, so eine Art Konzeptpaper genau zu dieser Frage. Ich frage mich, haben Sie das gehört oder fragen Sie Ihre Frage fertigzustellen?
Schön. Ja, also sie ist gerade tatsächlich gemeinsam mit anderen Forschenden dabei, da ein bisschen in die Offensive zu gehen. Und sie sagt, ihre Motivation ist einfach zu sagen, wir müssen die Erkenntnisse der Stressforschung viel mehr überführen in unser Gesundheitssystem.
Was ich halt so mitkriege, und ich bin ja gar nicht therapeutisch tätig, sondern rein forschend und trotzdem bekomme ich so viele Zuschriften und Anfragen in Bezug auf das eigene stressinduzierte Leid. Und die Idee ist eben wirklich, dass das was sein sollte, was von unseren Allgemeinmedizinern in die tagtägliche Praxis gebracht wird. Im besten Falle wirklich eine möglichst objektive Stressdiagnostik, wobei da wir da noch weit von entfernt sind, einfach eine viel größere Aufmerksamkeit auf diese Phase der chronischen Stressbelastung und Überbelastung, bevor es zu langfristigen Erkrankungen kommt.
Also der erste Schritt wäre tatsächlich, überhaupt erstmal Kriterien für Stressdiagnosen festzulegen. Welche Tests müssen gemacht werden? Welche Parameter? Kann man Cortisolwerte als Grenzwerte festschreiben? Und was muss dabei berücksichtigt werden, so wie Geschlecht, Hormonstatus im Zyklus, Lebensphase? Welche Befragungen müssen gemacht werden? Das ist ja auch abrechnungsrelevant für die Krankenversicherung, denn Behandlungskosten werden ja in der Regel erst nach einer gesicherten Diagnose übernommen. Und Stress ist nun mal keine anerkannte Krankheit, aber kann zur Erkrankung führen. Mhm. Und wenn die Stressforschung sagt, wir können mittlerweile ganz gut ermitteln, bei welchem Zusammenspiel von welchen Faktoren man eigentlich vorhersagen kann, dass jemand jetzt in eine durch Stress ausgelöste Erkrankung reinläuft, dann kann man eben womöglich noch früh genug intervenieren, also einschreiten.
Es gibt ja zum Beispiel auch schon Krankenkassen, die sowas wie Achtsamkeitstrainings oder andere Präventionsprogramme anbieten und dann teilweise auch die Kosten oder einen Teil der Kosten übernehmen. Von meiner weiß ich sowas. Ich habe auch mal so einen Achtsamkeitskurs gemacht. Aber das bieten ja sicherlich längst nicht alle Kassen an.
Nee, genau. Längst nicht alles, muss man leider so sagen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit Ü40 oder Ü50 zum Gesundheitscheck beim Hausarzt oder Hausärztin geht, dann gibt es da ja auch keinen regelhaften Check-up zur Stressdiagnostik. Mhm. Und es gibt auch keine medizinische Leitlinie oder sowas, weil Stress als solches ja keine Krankheit in dem Sinne ist.
Aber wie könnte sowas wie so ein Stress-Check-up aussehen? Also der Stresstest, den du im Labor gemacht hast, das hast du ja vorhin gesagt, der ist nicht aussagekräftig genug, weil das ja eben nur so eine Momentaufnahme ist. Gibt es da schon Ideen aus der Forschung, wie sowas aussehen könnte, was da hilfreich wäre?
Es ist ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen und da arbeiten die gerade dran. Aber ein beispielhafter Ansatz wäre, dass man Patienten Testkits nach Hause mitgibt zum selber Testen, also Home-Sampling sozusagen. Mhm. Man kann zum Beispiel zu einer bestimmten Tageszeit regelmäßig eine Speichelprobe nehmen über einen längeren Zeitraum.
Wie ist das denn in anderen Ländern mit der Diagnostik so und der Stressprävention? Kann man sich da was abgucken vielleicht?
Ja, es gibt Vorbilder. In Japan zum Beispiel gibt es ein Programm, da wird in Betrieben einmal im Jahr so eine Stressevaluation gemacht. Also man guckt sich die Stressbelastung der Mitarbeiter an und überlegt dann, inwieweit man Gegenmaßnahmen ergreifen kann von der Institution aus, vom Arbeitgeber, Stressbewältigungstrainings, sowas. Oder
damit sie wieder fleißig arbeiten können.
Natürlich. Oder was das Gesundheitssystem angeht, in Kalifornien gibt es ein Punktesystem für AllgemeinmedizinerInnen. Also die können das abrechnen, wenn sie eine Stressdiagnostik machen, hat mir Veronika Engert erzählt. Das wäre so ein Langziel für Deutschland oder für Europa auch. Also, da müsste sich die Stressforschungs-Community mal zusammentun und ein richtig greifbares System entwickeln, denn die Forschung hat eben in den letzten Jahrzehnten echt große Fortschritte gemacht und es wäre gut, wenn das nun auch die Menschen unmittelbar nutzen könnten.
Einfach auch zu zeigen, dass Stress wirklich sich auswirkt auf unsere Lebensqualität und auf unsere Gesundheit und dass wir gut daran tun, ihn nicht als Modeerscheinung abzutun.
Ganz wichtig, ne? Also es ist nicht so ein reiß dich mal ein bisschen zusammen, das geht schon, sondern es geht hier wirklich um massive Gesundheitsrisiken. Und auch Birgit Derntl sagt das zum Beispiel, die zu den Geschlechterunterschieden forscht. Und um nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukehren, warum sind wir eigentlich so gestresst heutzutage? Ist das eine echte Reaktion? Ist das wirklich so? Da haben wir eine falsche Wahrnehmung. Da sagt Birgit Derntl, dass wir auch äußere Faktoren einbeziehen müssen und dass es deshalb gerade aktuell eine ganz wichtige Phase ist.
Weil wir gerade auch sehr viele Stressoren haben, die neu sind. Klimawandel wäre zum Beispiel ein neuer Stressor. Ältere Stressoren, die aber diese Generation bislang noch nicht getroffen haben, zum Beispiel Krieg in der Nähe. Und das sind Aspekte, die einfach schon von uns in der Wissenschaft verlangen und grundsätzlich auch in der klinischen Versorgung. Wie gehen wir mit Stress um? Wie gehen wir damit um, dass Personen uns jetzt immer mehr berichten, dass sie gestresst sind?
Das fand ich total wichtig, was sie eben gesagt hat. Und ich finde, das ist auch irgendwie eine gute Zusammenfassung für den Podcast heute, dass das nicht nur jede und jeder für sich alleine ausmacht oder alleine individuell betroffen ist, sondern wir eben auch gucken müssen, worauf rennen wir da eigentlich gesellschaftlich zu.
Genau, sehe ich auch so.
Corinna, für uns beide verordne ich jetzt weniger Stress. Für dich geht's gleich auf die Yogamatte, für mich zum Stress wegstrampeln aufs Fahrrad. Aber erstmal kommt hier noch unsere neue Rubrik zum Ende des Podcasts. Denn wir wollen euch ja jetzt immer gerne mit was Praktischem, Schönen verabschieden, mit etwas, das ihr aus der Welt der Wissenschaft in den Alltag mitnehmen könnt, als kleines Helferlein vielleicht. Und beim Thema Stress ist mir eingefallen, jetzt im Sommer schön entspannt, total entstresst den Abend draußen verbringen, Handy und Uhr zu Hause liegen lassen. Und aber trotzdem wissen, wann die Sonne untergeht. Also wann muss ich hier weg sein aus dem Park, um nicht gleich nach Sonnenuntergang von Mücken attackiert und gestresst zu werden? Weißt du, wie es geht?
Ich würde immer erst mal sagen, gucken, wie tief die Sonne schon steht. Wobei, ich verschätze mich da gerne mal. Das geht dann meistens schneller, als ich gedacht habe.
Also abgesehen natürlich auch von anderen Leute fragen, die eine Uhr haben. Ne? Aber man kann tatsächlich den Abstand zwischen Sonne und Horizont mit den Fingern messen. Also einfach Arm gerade ausstrecken, vor dich halten und die Hand so halten, dass der kleine Finger den Horizont berührt, also waagerecht zwischen Sonne und Horizont. Und dann steht jeder Finger für so etwa eine Viertelstunde. Also passen zwei Finger dazwischen, ist die Sonne in ungefähr einer halben Stunde weg. sind es 4.
Es ist eine Stunde.
Dauert es noch eine Stunde, genau.
Okay, aber Finger ist ja nicht gleich Finger. Also Kinderfinger sind nicht gemeint und so dicke Wurstfinger, sage ich mal, böse wahrscheinlich auch nicht.
Nee, genau. Also ist schon das, was man so als durchschnittlichen Erwachsenenfinger nehmen würde.
Okay, also alle mal im Urlaub am Strand ausprobieren. Wenn es nicht klappt, bei Beke beschweren.
Ja, genau. Bitte rückmelden, ob es geklappt hat. Und ja, vielleicht am Strand im Urlaub vielleicht eher so den Ostseestrand wählen. Also in Äquatornähe ist das schon ein bisschen was anderes. Also da kann es schon nach geografischer Lage und auch nach Jahreszeit so ein bisschen Unterschiede geben.
Hast du es denn ausprobiert?
Ja, ich habe es tatsächlich diese Woche in Hamburg getestet und es kam schon ungefähr hin. Allerdings mit dem richtigen Horizont hat man das ja in der Großstadt auch so ein bisschen schwer. Also ich musste Horizont so schätzen, so ein paar Häuser mir so wegdenken. Aber es kam dann trotzdem ungefähr hin und ja, ich hoffe, dass ich es auch demnächst nochmal am Ostseestrand ausprobieren kann. Wenn ihr auch einen Lifehack habt aus der Wissenschaft, für die Werkstatt oder fürs Kochen oder auch fürs Picknick draußen am Abend, wofür auch immer, schreibt uns gerne unter synapsen@ndr.de. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback oder Anregungen schicken. Wir verabschieden uns jetzt erstmal für heute. Corinna Hennig, vielen Dank für die Recherche.
Sehr gerne.
Mitgeholfen hat auch Melanie Stinn und auch mit im Synapsen-Team war heute Christine Dreier. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch noch so viele andere schöne Podcasts. Einen davon wollen wir euch heute gerne noch besonders ans Herz legen, zum Überbrücken der nächsten beiden Wochen. Vorher sage ich noch schnell Tschüss. Ich bin Beke Schulmann. Bis zum nächsten Mal.
Raumfahrt. 3, 2, 1. Für manche ist das Wissenschaft und komplizierte Physik. Für uns ist es die perfekte Ausrede, um stundenlang Videos von explodierenden Raketen zu schauen und es Recherche zu nennen.
Genau jetzt erleben wir hautnah, wie die Menschheit den nächsten großen Schritt geht, manchmal vielleicht auch ein bisschen stolpert. Während wir auf dem Weg in den Urlaub im Stau stehen, planen andere schon den Trip zum Mond.
Das neue Space Race ist der ultimative kosmische Roadtrip mit unbekanntem Ziel. Und wir nehmen euch mit in unserem Podcast Ready for Liftoff.
Liftoff, we have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Jeden 2. Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.